Wir haben heute den ersten Sonntag nach dem Christfest und als Predigttext ist ein längerer Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums noch in dem Umfeld des Weihnachtsgeschehens vorgesehen. Das ist Lukas 2, die Verse 22 bis 38. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als dann, nach der Geburt Jesu, die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen, und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Heiligen Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Und als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Phenuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Herr, leite unsere Gedanken durch deinen Heiligen Geist, unser Reden und Hören. Amen. Lukas überliefert uns in seinem Evangelium die Jesusgeschichte. Und für die Berichte über das Wirken Jesu in Galiläa und Judäa und Jerusalem konnte er auf viele Augenzeugen zurückgreifen. Und Jesus hatte ja auch in der Öffentlichkeit gewirkt und es gab Tausende von Menschen, die ihn erlebt hatten. Ganz anders war das aber mit dem Anfang seines Berichtes, mit dem Geschehen von Weihnachten. Da waren nur wenige Menschen beteiligt gewesen und es lag schon 3 Jahrzehnte länger zurück als die öffentliche Wirksamkeit Jesu. Wir können annehmen, dass Lukas in Jerusalem und der Umgebung Verwandte von Jesus getroffen hat. Möglicherweise zum Beispiel Simeon, ein anderer Simeon, Simeon bar Kleopha, den Cousin von Jesus und zweiten Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Es ist sogar noch denkbar, dass Lukas auch noch die alte, dann sehr alte Maria getroffen haben könnte. Das würde gut die vielen Einzelheiten erklären, die Lukas über das Geschehen der Weihnacht berichtet. Natürlich hatte sich Maria dies alles tief eingeprägt. Und am Ende der Weihnachtsgeschichte, also der vom Heiligen Abend, da berichtet Lukas, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das hat er entweder von Maria selbst gehört oder von den Verwandten, die das von Maria gehört hatten. Und Maria prägte sich diese Worte nicht nur genau ein, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, sie dachte auch immer wieder darüber nach, durch all die Jahrzehnte. Ich denke, sie wird auch nicht nur darüber nachgedacht haben, sondern alles immer wieder im Gebet vor Gott ausgebreitet haben. Und dadurch blieb ihr dieses Geschehen ganz präsent, wie wir heute sagen. Sowohl die gesprochenen Worte waren ihr Wort für Wort noch im Gedächtnis, wie auch das ganze Geschehen war ihr ganz lebendig vor Augen, den inneren Augen. Lukas überliefert uns in diesem Zusammenhang auch 3 psalmartige Lieder, von denen eins dieses Lied des Simeon ist, Nunc Dimittis nach der lateinischen Fassung, das ist in unserem Predigttext drin. Maria hat es bei dieser denkwürdigen Begegnung im Tempel aus dem Mund des Simeon gehört und die Worte haben sich ihr tief eingeprägt. Wie auch der Lobgesang des Zacharias, den sie von Elisabeth gehört haben wird und ihr eigener Lobgesang, das Magnificat. Wir bekommen in diesen Berichten auch einen Einblick in die Frömmigkeit der Menschen, die auf das Kommen des Messias warteten und die auf sein Kommen vorbereitet waren. Und da war es so, dass es nur wenige waren unter den Priestern im Tempel, auch kaum welche unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, alle die, die es eigentlich hätten wissen und erkennen müssen. Es waren Gläubige, die aus dem Glauben kein Gedankensystem und auch kein Machtsystem gemacht hatten, so wie es ganz viele der offiziellen Vertreter des Glaubens damals gemacht hatten. Es waren Gläubige, die offen waren für Gottes Wirken und sich bewusst waren, dass sie nicht durch eigene Leistung vor Gott bestehen konnten. Es waren Gläubige, die wussten, sich ganz bewusst waren, wir brauchen Erlösung. Erlösung von unseren Sünden. Gleichzeitig waren sie sich des großen geistlichen Erbes Israels bewusst. Und sie waren sich auch schmerzlich bewusst, dass seit 400 Jahren etwa Gott nicht mehr durch Propheten gesprochen hatte. Maria und Josef stammten aus Familien, die ihre Abstammung aus der königlichen Linie des Königs David herleiteten. Und die Verwandtschaft Marias mit Elisabeth zeigt, die darüber berichtet uns, Lukas auch, dass beide verwandt waren. Das ist in ihrer Familie, also Marias Familie, zugleich enge Verbindungen zum biblischen Priestertum gab. Zacharias war aus einer dieser Priesterabteilungen, die ihre Abstammung selbstverständlich auf Aaron, den ersten Priester, den Bruder Mose und ersten Priester zurückführten. Und es wird ausdrücklich erwähnt, dass auch Elisabeth aus der Nachkommenschaft Aarons stammte, auch aus der priesterlichen Familie. Dieser Verwurzelung im Glauben Israels, im Glauben des Alten Testamentes, entspricht, dass sich Maria und Josef an die Gebote des alttestamentlichen Gesetzes, an die Gebote der Tora halten. Es ist die Reinigung der Mutter 40 Tage nach der Geburt des Sohnes und es ist die Auslösung des Erstgeborenen, der nach dem Gesetz, nach der Tora eigentlich Gott gehört. Das Ganze wird, denke ich, erleichtert dadurch, dass es von Bethlehem nach Jerusalem und zum Tempel nicht so besonders weit ist, jedenfalls kein Vergleich mit der langen Reise von Nazareth bis nach Bethlehem. Von Bethlehem nach Jerusalem, das ist ziemlich nah dran und dann war es ganz klar, dass das eine gute Gelegenheit war. Indem Maria und Josef den Geboten der Tora folgen, treten sie zugleich in einen weiteren geistlichen Zusammenhang ein. Wie symbolisch wird Jesus freigekauft von der Pflicht seiner Erstgeburt in Israel? Und das ist irgendwie auch ein Symbol dafür, dass er freigesetzt wird als Heilsbringer für alle Völker. Dass sein Kommen nicht nur Israel gilt, sondern allen Völkern. Und dann haben wir hier das Wirken des Heiligen Geistes durch die Gabe der Prophetie. Das muss diese Gläubigen, das würden wir heute sagen, elektrisiert haben. Gott spricht wieder prophetisch. Gott wirkt wieder, sichtbar. Das war für sie das Zeichen. Jetzt beginnt etwas ganz Neues. Und es muss jetzt durch dieses prophetische Reden aufgeschlüsselt werden, dass es nicht nur wieder Propheten wie zur Zeit des Alten Testamentes, die großen Jesaja, Jeremia, Hesekiel waren, sondern dass noch viel mehr passierte, Gott noch viel großartiger handelte als je in der Vergangenheit. Das ist ganz auffällig in diesen Berichten, nämlich es ist das Wirken des Heiligen Geistes Gottes. Und das sehen wir durch die Weihnachtsgeschichte. Der Heilige Geist wirkt an Maria. Er wirkt an Elisabeth. Sie wird vom Heiligen Geist erfüllt, als Maria sie besucht. Der Heilige Geist macht deutlich, jetzt kommt, so steht es bei Lukas, die Mutter meines Herrn. Zacharias wird vom Heiligen Geist erfüllt und redet prophetisch über seinen Sohn Johannes, also Johannes den Täufer. Und nun sind da diese beiden alten Leute. Und es geschieht im Rahmen des Tempels in Jerusalem, in der Stätte der Gegenwart Gottes, nach den Offenbarungen des Alten Testamentes. Und es ist der Tempel jetzt wie eine alte Kathedrale und darin das lebendige Wirken des Geistes Gottes. Diese beiden alten Leute erkennen geistlich, was die Priesterschaft insgesamt nicht erkennt, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht wahrnehmen. Mit den alten Worten des alttestamentlichen Empfindens und Denkens, der Trost und die Hoffnung Israels sind da, persönlich, leiblich, gegenwärtig. Und dann wird es klar, das ist noch viel, viel größer, als was je Israel mit den Propheten erlebt hat. Der Messias ist da. Er ist allerdings ganz anders da, er kommt ganz anders, als die Erwartung war. Wahrscheinlich auch, als Simeon und Hanna es ursprünglich erwartet hatten. Es ist nun nicht zuerst, das kommt erst 30 Jahre später, der kraftvolle prophetische Prediger, der plötzlich auftritt. Nein, schon als kleines Kind strahlt für die, die es geistlich wahrnehmen können und wollen, Jesus all das aus. Und es ist ja, und das ist das, was uns dann die Jesusgeschichte aufschlüsselt, es ist ja sogar noch viel mehr. Das muss ich natürlich in Anführungszeichen sagen, aber es ist so, es ist nicht nur der Messias, der kommt, was schon viel, viel mehr als jeder Prophet ist, sondern er ist der Sohn Gottes. Gott selbst kommt in diese Welt. Das geistbewegte Wirken Gottes an Menschen begegnet uns in diesen beiden Personen in unterschiedlicher Weise. Bei Simeon ist es die vom Geist Gottes gewirkte Einsicht. Da ist zunächst, das könnte sein, dass das Jahrzehnte vorher war, ein Wort des Herrn persönlich an ihn: Du wirst nicht sterben, bevor du nicht mit deinen Augen den Messias gesehen hast. Möglicherweise Jahrzehnte hat diese Einsicht Simeon begleitet. Darüber ist er alt geworden. Was das mit ihm gemacht hat, dass er warten musste Jahr um Jahr. Und jetzt packt ihn der Heilige Geist. Jetzt ist die Stunde da. Du musst in den Tempel. Und da kommt dieses alte, das alte Gesetz der Tora, dass Maria und Josef Jesus nach 40 Tagen in den Tempel bringen, nach dem Gesetz Gottes, und dieses machtvolle Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Simeon, jetzt gehst du in den Tempel. Das ist eben kein Gegensatz, sondern es gehört zusammen. Und wir wissen, warum Simeon in den Tempel gehen musste. Auf den Armen von Maria und Josef ist zur gleichen Zeit der Messias auf dem Weg in seinen Tempel. Die Priester werden ihn nicht erkennen, denn sie sind nicht offen für das Wirken des Heiligen Geistes, jedenfalls in dieser Stunde nicht. Später dann gibt es in der Apostelgeschichte so eine Bemerkung von Lukas. Auch ganz viele Priester wurden gläubig an den Herrn Jesus. Dann hatten sie noch mal ihre Stunde und ganz viele haben sie auch genutzt, aber jetzt nicht. Da kommt der Herr aller Herren in seinen heiligen Tempel. Und die im Tempel dienen, merken es nicht. Jetzt muss ich gleich sagen, mit einer Ausnahme, das ist dann Hanna. Aber Simeon, der Gott kennt, merkt es. Und dann wird aus diesem, ich stelle mir vor, das ist ja das tägliche Gewühl im Tempel, das sind ja nicht nur Maria und Josef mit einem Baby, sondern viele andere, und viele andere bringen Opfer. Und mitten in diesem Gewühl erkennt der, den der Geist Gottes vorbereitet hat, das ist er. Was für eine Begegnung. Die Prophetie wird wahr. Der alte Simeon nimmt den Messias auf die Arme. Die Gabe der Prophetie für diesen Simeon zeigt sich nun in zwei Weisen. Die erste ist ihre enge Bindung an das geoffenbarte Wort Gottes. Zuerst bezieht sich Simeon in dem, was er sagt, auf das persönliche Wort Gottes an ihn. Nun kann ich in Frieden aus dieser Welt gehen, denn meine Augen haben den Messias gesehen. Und dann nimmt sein Lobgesang viele Worte des Alten Testamentes auf. Aus dem Buch Hiob, aus 2 Psalmen, aus 5 Kapiteln aus dem Buch Jesaja. Eine Frage kann uns ja kommen: Warum wundern sich Maria und Josef so sehr, was Simeon über Jesus sagt? Denn sie hatten ja selbst solche prophetischen Begegnungen schon. Der Engel Gabriel hatte zu Maria gesprochen und der Engel des Herrn war Josef im Traum erschienen. Ich denke, es sind diese beiden alttestamentlichen Worte in dem Lobgesang, die sie in Staunen versetzen, weil bisher war das ihr Horizont gewesen, das ist jetzt der Retter Israels, das ist der Messias. Aber Simeon macht deutlich, dass der Heilige Geist ihm das Wort Gottes aufschließt und sagt, das Heil für alle Völker, das Licht, das die Nationen erleuchtet. Diese weltweite, diese missionarische Perspektive, so weit hatten sie anscheinend noch nicht gedacht. Das ist der Messias, nicht nur für Israel, es ist der Retter der ganzen Welt. Und dann kommt noch dazu die konkrete Prophetie über das Wirken und andeutungsweise auch über den Tod Jesu, mit der sich dann Simeon direkt an Maria wendet. Das sind Worte, die noch nicht alles aufschlüsseln. Vielleicht war das eine noch zu große Botschaft, dass der Messias leiden und sterben würde und dann auferstehen. Der Heilige Geist musste Simeon drängen, in den Tempel zu gehen. Und da ist noch eine zweite Seniorenperson. Hanna ist in doppelter Hinsicht noch näher dran. Ihr Name bedeutet Gnadenkind. Hier berichtet Lukas, sie hielt sich den ganzen Tag im Tempel auf. Sie, die alte Witwe, hat eine ganz besondere Berufung des geistlichen Lebens. Zum Beten und Fasten im Tempel. Und das ist nun ganz besonders in diesem Zusammenhang. Sie hat nicht etwa, wieder in Anführungszeichen, nur eine prophetische Gabe, dass der Heilige Geist von Zeit zu Zeit, wie im Alten Testament, auf ihr ruht. Nein, hier heißt es, sie ist Prophetin. Das erinnert an die Prophetinnen im Alten Testament. Deborah im 4. Kapitel des Richterbuches oder Hulda in 2. Könige 22. Auch ihre Herkunft ist ein Zeichen. Ihr Vater wird genannt Panuel oder Phanuel, der Gott sieht. Und der Stamm, aus dem sie stammt, ist der Stamm Asser oder Ascher. Das war einer der verlorenen Stämme des Nordreiches Israels. Und wir erfahren hier, dass es auch zur Zeit Jesu noch Juden gab aus diesen verlorenen Stämmen. Sozusagen der heilige Rest. Der Stamm Asser hatte seine Wohnsitze nordwestlich des Sees Genezareth, von den Stämmen Israels am weitesten entfernt vom Tempel. Und diese Hanna aus diesem Stamm dient nun in diesem Tempel, es ist wie ein Symbol. Auch wer ganz weit weg von Gott war, kann ganz nah zu ihm kommen. Lukas zitiert Hanna, anders als bei Simeon nicht wörtlich, aber er gibt kurz den Inhalt ihres prophetischen Redens wieder. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Es ist der Dank, das Lob Gottes und sie spricht über Jesus. Und Lukas sagt auch, Hanna sprach nicht nur zu Maria und Josef und zu Simeon. Sie wird Verkünderin der guten Nachricht von Jesus, wie Lukas schreibt, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Es gab also Gläubige in Jerusalem, die auf den Messias warteten, die vorbereitet waren. Vielleicht war ihre Erwartung sogar durch Simeon und Hanna geweckt worden. Und die beiden hatten diese Gläubigen um sich gesammelt. Jetzt jedenfalls sammelt die Prophetin diese Gläubigen um sich mit der Botschaft: Jetzt ist es soweit. Das Warten hat bald ein Ende, die Erlösung naht. Bestimmt haben dann manche, die das damals von Hanna gehört hatten, 30 Jahre später das Wirken Jesu erlebt und die Erfüllung dieser prophetischen Botschaft der Hanna. Ich finde es bemerkenswert, dass das Neue Testament und die Geschichte von Jesus, die so ganz im Alten Testament wurzelt, mit dem Wirken des Heiligen Geistes und speziell mit diesem prophetischen Wirken des Heiligen Geistes beginnt. Dieses Wirken des Heiligen Geistes, einen solchen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch, den braucht auch die Christenheit immer wieder, und an vielen Stellen in der Welt ist ein solcher Aufbruch auch im Gang. Es ist gut, dass wir in der Stadtmission unseren Glauben persönlich gestalten und dass wir offen sind für das Wirken und Reden des Heiligen Geistes. Wir brauchen diesen prophetischen Geist. Er erinnert uns daran, dass wir nicht nur zurückblicken auf das erste Kommen Jesu. Der Apostel Petrus hat es in seinem zweiten Brief so festgehalten und verstanden: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. In den Herrnhuter Losungen ist das heute der Lehrtext. So wie damals Simeon und Hanna und die, die Gemeinschaft mit ihnen hatten, auf den Trost Israels und die Erlösung Jerusalems warteten und damit auf das erste Kommen des Messias, so sollen wir voll Hoffnung und Erwartung auf die Wiederkunft Jesu, auf sein zweites Kommen warten und zugehen. Amen.